Ultraviolett. Eine Stunde Feminismus, Popkultur und Politik. Auf Herz 87.9.
In Polen läuft gerade so ziemlich alles richtig scheiße. Sei es die menschenverachtende Situation an der polnisch-belarussischen Grenze oder die Rechtslage zu Schwangerschaftsabbrüchen. Wir widmen Polen dieses Mal diese Sendung und versuchen die Geschehnisse aus linker und feministischer Perspektive zu behandeln. Wir sind
Veronika Fierose
und Steffi Polnick. Vero, unsere Eltern kommen ja aus Polen, deswegen ist es uns besonders wichtig gewesen, diese Sendung heute zu Polen zu machen. Was alles scheiße läuft, beschäftigt uns besonders, weil wir eben diesen persönlichen Bezug haben. Wir kennen die Leute, also wir kennen Leute, die da wohnen. Wir waren schon öfter da, haben auch schon einige Städte gesehen. Wie ist das bei dir? Diskutiert ihr in eurer Familie über die Politik in Polen?
Absolut, also wir diskutieren total viel. Gerade ich und meine Eltern haben gefühlt wöchentlich Gespräche über die Situation und meine Eltern beobachten gerade seit ihrer Auswanderung die Situation mit sehr viel Sorge.
Ja.
Und gerade mein Vater ist extrem kritisch geworden, was das angeht. Also dementsprechend ist bei uns nicht wirklich viel Reibung in der Diskussion drin. Wir sind uns alle relativ einig.
Mhm.
Es sei denn, es geht dann irgendwie um die Diskussion mit meiner Oma. Die ist ja da so ein bisschen anders drauf, obwohl sie sich sehr gegen die PiS positioniert. Aber ich weiß ja auch, dass das bei deiner Oma auch ein bisschen anders aussieht.
Ja, absolut. Also meine Eltern sind auch sehr kritisch. Die regen sich gefühlt jeden Tag über die PiS auf, also die die Partei, die im Sejm, also im Parlament regiert. Und meine Großeltern allerdings, das sind sehr, sehr liebe Menschen. Ich liebe die sehr, aber die wählen halt auch PiS. Und wenn man versucht, mit denen zu diskutieren, ich kann's nicht, weil mein polnischer Wortschatz dafür nicht ausreicht, um politische Diskussionen zu führen. Aber wenn zum Beispiel mein Vater mit denen diskutiert, da kommt man mit Fakten oder mit linken Positionen schon gar nicht, kommt man überhaupt nicht bei denen an, weil die eben sagen, ja, aber im Fernsehen sagen die das und das und das stimmt doch. Und woher willst du wissen, dass die PiS korrupt ist oder lügt oder keine Ahnung, die Medien manipuliert?
Ja, das ist im Endeffekt genau das, was mein Vater sagt. Er hat bis vor ein paar Jahren noch in Polen gearbeitet in der Woche und der ist immer mit so einem gefühlten Nervenzusammenbruch nach Hause gekommen, weil er meinte, ey, alle Freunde, die ich da habe, das sind alles tolle Menschen eigentlich, aber die kapieren es einfach nicht so, ne? Und gleichzeitig muss man ja auch sehen, dass es trotzdem eine große Gegenseite dazu gibt, die einfach extrem kritisch darauf guckt, was in ihrem eigenen Land passiert, ne? Also die Wahlen waren ja auch nicht so krass eindeutig, es war halt schon ein knappes Rennen.
Mhm.
Und es gibt dann halt wieder Städte wie die Stadt Wałbrzych, da wo meine Oma herkommt, die hat die PiS aus der Stadtpolitik verbannt und bezeichnet sich jetzt mittlerweile stolz als PiS-freie Zone.
Oh, richtig geil. Das finde ich gut, wenn es wenigstens so eine Stadt gibt, die das macht. Aber generell habe ich zumindest so das Gefühl, dass es sehr schwierig ist, bei der polnischen Bevölkerung vor allem, ich kann jetzt nur von meiner Verwandtschaft sprechen, bei denen mit linken Positionen irgendwie durchzukommen, weil da doch rassistische Einstellungen eher akzeptiert werden. Also wenn ich jetzt sehe, was irgendein Onkel von mir, keine Ahnung, inwiefern der mein Onkel ist, aber es ist irgend so ein Onkel von mir, wenn ich sehe, was der bei Facebook für menschenverachtende Sachen postet. Mein Vater kommentiert immer schön bissig darunter, was er für einen Scheiß da bitte postet. Aber das bringt alles gar nichts. Und daran sehe ich halt irgendwie, dass diese rassistischen Meinungen viel salonfähiger sind, gefühlt.
Deutlich salonfähiger und ich finde, im Endeffekt kann man eigentlich ganz gut sagen, Polen ist gefühlt gespaltener als nie zuvor. Also da ist so eine Barriere dazwischen, zwischen Pro und Contra irgendwie.
Ja. Ja, und ich meine, wir können unsere Verwandtschaft oder auch Bekannte vielleicht nicht von linken Positionen überzeugen, leider, aber immerhin können wir hier bei Ultraviolett ein bisschen informieren. Seit 2015 stehen Änderungen der PiS-Partei an dem polnischen Justizsystem in der Kritik. Gerade dieses Jahr konnte man das gut mitbekommen, weil sich jetzt sogar der Europäische Gerichtshof nach Klagen der EU-Kommission eingeschaltet hat. Und im Oktober hat er ein tägliches Zwangsgeld von 1 Million Euro an Polen verhängt, weil die Regierung eine Verfügung, die Arbeit der Disziplinarkammer zu stoppen, nicht umgesetzt hat.
Unsere Kollegin Ida Altheide hat mehr Hintergründe zu der Problematik der Justizreform in Polen. Ida, fangen wir doch da erstmal an. Was war das Problem des EuGHs mit der Disziplinarkammer?
Die Disziplinarkammer wurde am obersten Gerichtshof von Polen neu installiert und kann RichterInnen entlassen, wenn diese gegen ihre Dienstpflicht verstoßen. Das muss man dann halt auslegen, ob sie das getan haben. Daran wird halt dann kritisiert, dass die oder der JustizministerIn in Polen sehr starken Einfluss auf diese Kammer hat und darüber politischen Druck auf die RichterInnen ausüben könnte.
Gestern gab es ja noch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen die Reform. Worum ging es da genau?
Da ging es um die Regelung, dass der oder die JustizministerIn RichterInnen selbstständig an höhere Gerichte berufen kann und eben auch wieder abberufen kann. Und hier müsste es, so sagt der EuGH, Kriterien festgelegt werden, dass man diesen Mechanismus nicht ausnutzen kann als Druckmittel. Und außerdem soll es eine Möglichkeit für RichterInnen geben, sich gegen Abberufung zum Beispiel wehren zu können und im schlimmsten Fall halt auch Klage einreichen zu können.
Das sind aber auch noch nicht alle Probleme, oder?
Nein, aber die Probleme gehen zu einem großen Teil in dieselbe Richtung, nämlich, dass sich die Regierung sehr in die Justiz einmischen möchte. So wird der Landesjustizrat, der entscheidet, wer zur Richterin oder zum Richter berufen wird, jetzt etwa zu 3/5 vom Parlament gewählt. Außerdem darf der Justizminister oder die Justizministerin die Präsidentin der Gerichte und deren Stellvertretung abberufen und neu besetzen. Und wer nach der Pension noch weiterarbeiten möchte, das darf auch der Justizminister entscheiden. Und kleiner, nicht so funny Fun Fact ist, in der Reform ist dann auch das Pensionierungsalter festgelegt. Für Frauen, also für Richterinnen liegt es bei 60 Jahren und für Richter bei 65, was die EU-Kommission auch als sexistisch bemängelt hat.
Ja.
Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass ausgewählte Amtstragende, wie etwa auch hier der Justizminister oder die Justizministerin, künftig mit gegebener Begründung rechtskräftige Urteile des OGH, also des Obersten Gerichtshofs, der letzten 20 Jahre anfechten können.
Wie kam es denn überhaupt zu der Reform? Also wie begründet die Regierung die Notwendigkeit überhaupt?
Die sagen, der Justizapparat wurde seit 1989 nicht reformiert und hat das jetzt dringend nötig. Die RichterInnen seien zu großen Teilen korrupt und von Kommunismus geprägt und würden nicht sich gegenseitig dann auch in die Ämter berufen. Es gäbe eine Judikative, die ja einfach macht, was sie wolle, und viele BürgerInnen fühlen sich ungerecht behandelt. Und deshalb müsste das Justizsystem jetzt leistungsfähiger gemacht werden.
Also ich würde ja behaupten, nach den Änderungen ist die Gewaltenteilung nicht mehr so gegeben. Aber naja, in Polen versucht die Regierung immer mehr auch das Justizsystem anzueignen, was schon zu mehreren Urteilen des Europäischen Gerichtshofs geführt hat.
Ultraviolett.
Seit Anfang 2019 haben sich einige Regionen in Polen als sogenannte LGBT-ideologiefreie Zonen erklären. Das ist eine Reaktion auf progressive Vorhaben, wie zum Beispiel queere Themen in den Schulunterricht zu integrieren, wo sie die WHO eigentlich empfiehlt. Konservative sagen, sie haben Angst davor, Kinder zu sexualisieren, schwul zu machen, Familien zu zerstören. You name it. Mit der Zeit hatten sich über 80 Städte und Gemeinden LGBT-ideologiefrei erklärt, darunter auch 5 Woiwodschaften.
Natürlich gab es jetzt aber die ganze Zeit über auch Widerstand gegen diese Zonen, sowohl in Polen selbst als auch aus der EU. Dorian Lehmkühler hat sich für uns den aktuellen Stand der Zonen nochmal angeguckt. Dorian, wie sieht's aus?
Ja, also so ein bisschen durchwachsen, ehrlich gesagt. Das, wie ihr gerade einfach gesagt habt, über die Zeit sind eigentlich immer mehr Zonen dazugekommen, ne? Also über 80 jetzt am Ende. Und im September haben jetzt aber relativ überraschten 4 von 5 Woiwodschaften die Erklärung zurückgezogen und sich nicht mehr als LGBT-ideologiefreie Zone definiert. Hauptgrund dafür war eigentlich, dass die EU ein bisschen Druck gemacht hat. Die hat sich sehr klar dagegen positioniert und hat auch gedroht, Gelder aus dem Covid-Hilfsfonds nicht auszuzahlen. Das war dann anscheinend der ausschlaggebende Grund.
Okay, das klingt jetzt schon mal besser, aber eher nicht danach, als dass die Zonen jetzt einfach weg sind, weil die PiS ihre Meinung geändert hätte, sondern tatsächlich nur der Druck wäre der Grund dafür.
Genau. Auch übrigens nicht nur den Druck von außen aus der EU, auch in Polen selbst wurde gegen die Zonen geklagt. Das war auch schon mindestens 2-mal vor lokalen Gerichten erfolgreich. Da hatten die RichterInnen dann geurteilt, dass die Diskriminierung von queeren Menschen einfach nicht mit der polnischen Verfassung konform sei.
Und an einigen Stellen scheint die polnische Justiz also doch noch unabhängig von der PiS zu funktionieren. Das ist irgendwie auch beruhigend, besonders nach der Justizreform zugunsten der PiS-Politik. Aber vom Tisch ist das Thema dann ja trotzdem nicht, oder?
Nee, also das waren zum einen immer nur einzelne Entscheidungen. Es gab jetzt kein Gericht, was gesagt hat, okay, diese LGBT-ideologiefreien Zonen sind grundsätzlich verboten. Das wäre auch gar nicht so richtig möglich, weil die einzelnen Beschlüsse unterscheiden sich mehr oder weniger stark zwischen den Gemeinden und Woiwodschaften. In einigen wird zum Beispiel nur, in Anführungszeichen, der Wert von Familie aus Vater, Mutter und Kindern betont. Mhm. Und andere beziehen dann aber wieder ganz klar explizit Stellung gegen queere Menschen.
Toll.
Und das sind dann die, die jetzt aber dafür von den Gerichten gekippt wurden, weil das eben nicht mit der Verfassung vereinbar sei. Hm. Dann gab es teilweise direkt danach aber Beschlüsse, die dann überraschend LGBTQIA-freundlich klangen. Mhm. Also und zum Beispiel die Woiwodschaft Podkarpatskie hat sich den Slogan Podkarpatskie Region bekannt für ihre Toleranz gegeben. Oder in der Woiwodschaft Lubelskie einen Beschluss zum Schutz der Grundrechte und Freiheiten beschlossen. Und ich gehe stark davon aus, die sollen erstmal gut auf die EU wirken, mhm, und sprechen sich aber auch tatsächlich für Toleranz und Selbstbestimmung aus, reden aber gleichzeitig natürlich auch noch vom hohen Wert der Kinder, Familie, Kirche und so weiter. Ist also vielleicht nicht wirklich die 180-Grad-Wende, die man so auf dem ersten Blick vermuten könnte.
Juristisch und politisch ist also in letzter Zeit ganz schön Bewegung in die Sache gekommen. Aber am Ende sind die Beschlüsse von gewählten PolitikerInnen getroffen worden, spiegeln also im Endeffekt auch ein Stück weit die Meinung der Bevölkerung wider. Was gibt's da so für Reaktionen?
Naja, also obviously ganz viele verschiedene von allen Richtungen. Zum einen waren diese LGBT-ideologiefreien Zonen ja überhaupt erstmal eine Reaktion auf bestehende, eigentlich progressive Bewegungen, die es gibt und gab und gibt, wie zum Beispiel Prides oder die Forderung, eben diese queeren Themen in den Schulunterricht zu bringen. Und die gibt's auch weiterhin, die sind auch weiterhin aktiv und sichtbar. Da gab es zum Beispiel so kleinere Aktionen wie Regenbogenmasken verteilen in den Zonen oder Sticker bis hin zu richtig großen Demos und Veranstaltungen.
Ja, da gab es ja zum Glück wirklich echt ein paar gute Aktionen in den letzten Jahren, zum Beispiel auch von der Gruppe Strike Kobiet. Aber die Faschos sind ja leider trotzdem noch da, oder?
Yes, leider ja. Und die sind nicht nur nicht begeistert, sondern haben es jetzt gerade sogar geschafft, im Oktober über 140.000 Unterschriften zu sammeln für einen Stopp-LGBT-Gesetzesentwurf. Mhm. Damit soll jede Veranstaltung, also wirklich jede, komplett überall verboten werden, die irgendwie diese heteronormative Weltsicht in Frage stellt. Also insbesondere zum Beispiel auch Prides. Und durch die große Zahl der Unterschriften musste sich der Sejm jetzt letzten Monat damit befassen. Rumgekommen ist dabei aber bisher zum Glück noch nichts, denn der Entwurf war selbst sogar der Peace erstmal zu krass, um ihn einfach jetzt so durchzuwinken.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Muss man schaffen, genau. Aber natürlich, die Peace wäre nicht die Peace, wenn sie den jetzt auch abgelehnt hätte, sondern der wurde erstmal vertagt und zur weiteren Diskussion den Ausschüssen übergeben. Aber noch nicht ganz vom Tisch dadurch, leider.
In Polen für LGBTQIA-Rechte einzustehen und darüber aufzuklären, bleibt also weiter auch juristisch nicht ganz leicht. Einige LGBT-ideologiefreie Zonen sind das mittlerweile auf Druck der EU und polnischer Gerichte nicht mehr. Gleichzeitig drohen neue Gesetze und private Initiativen, das öffentliche Reden über queere Themen komplett zu illegalisieren.
Ja, hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Und natürlich können wir auch von hier aus laut und solidarisch mit den Menschen in Polen sein, die gegen diese Repression kämpfen.
Tja, den Plan, diese Sendung zu machen und über Polen und die Situation zu sprechen, hatten wir ja eigentlich schon vor Monaten. Es hat sich so ein bisschen gezogen. Ist ja nicht so, dass seit Jahren irgendwie alles scheiße ist, was dieses Land betrifft, gefühlt mindestens. Mhm. Und jetzt haben wir ja noch mehr aktuellen Anlass, darüber zu sprechen, dementsprechend Sendung irgendwie zum richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Aber trotzdem viel zu traurig und eigentlich nur abgefuckt. Denn Fakt ist, wir haben gerade eine Krisensituation an der Grenze von Belarus und Polen, wo Geflüchtete ausharren müssen, weil sie dorthin eskortiert wurden, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, und Tausende auch.
Genau, offiziell wird sogar Tausende gesagt. Also im Endeffekt ist es ja super schwammig, wie viele Leute dort jetzt sind und bangen müssen. Und es ist halt einfach so krass, so, weil du weißt halt auch einfach nicht, was du glauben sollst, weil die einzigen Medien, die da wirklich reinkommen, sind halt die polnischen.
Ja.
Und wie vertrauenswürdig, genau, das ist das Wort, was ich suche.
Da muss man auf jeden Fall gut aussortieren, um sich zu informieren.
Genau, und das ist sehr problematisch und das macht es auch nicht wirklich leichter.
Also es ist wirklich übel. Also an der Grenze steht literally eine Mauer sozusagen mit Stacheldraht, damit die Geflüchteten nicht durchkommen. Grenzsoldaten stehen da und halten die Menschen davon ab. Mittlerweile ist es natürlich eine sehr aggressive Situation und wenn ich eine geflüchtete Person wäre und ich da seit Wochen bei Minusgraden ausharren müsste und sehen würde, wie aggressiv diese nationalistischen Truppen da rumstehen und mich zurückdrängen, da würde ich mich auch irgendwann wehren. Also es ist mittlerweile wirklich mehr oder weniger handgreiflich geworden.
Ja, man muss ja auch überlegen, dass es schon Wasserwerfer gibt, die dort zum Einsatz kommen und mittlerweile halt auch mindestens 2 Leute dabei verstorben sind. Also abgefuckter geht es eigentlich.
Und vor allem
gar nicht.
Wird auch so total schnell in der Berichterstattung, auch in der deutschen, vergessen, dass es sich dabei um Menschen handelt.
Absolut.
Das, irgendwie das Framing im Moment, das vorherrscht, ist, ja, das ist eine Waffe von Lukaschenko, um die EU unter Druck zu setzen. Und das ist einfach so ein Unding, so über diese Menschen zu sprechen und zu sagen, ja, nee, wir müssen jetzt erstmal gucken und wir können die jetzt nicht aufnehmen. Das muss ja alles geregelt ablaufen und bla. Und das ist halt in der Situation einfach nur zynisch, da so mit so einem Tunnelblick da drauf zu gucken. Und ich finde es einfach nur extrem traurig. Und in Polen, in der Berichterstattung und nicht nur in der Berichterstattung, ist das auch wirklich so dieser Konsens, so, ja, das ist eine quasi eine Invasion. Mhm. Die Leute, die wollen in unser Polen, in unser weißes, katholisches Polen, das können wir ja nicht machen. Und dann gibt es zum Beispiel so Aktionen, zum Beispiel das polnische Parlament dankt literally im Sejm, also im Parlament, den Grenzsoldaten für die Verteidigung in Anführungszeichen mit Standing Ovations, so als ob es wirklich eine Invasion geben würde. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Spendenaktionen für die armen Soldaten, die da an der Grenze ausharren müssen. Denen kann man ja schön Thermoskannen spenden. Mm. Oder du kannst auch jetzt kostenlos bei der polnischen Post kannst du Postkarten verschicken an die armen Soldaten.
Super.
Und das ist einfach so dystopisch.
Es ist halt einfach richtig, ich sag's immer wieder, abgefuckt. Also ich finde, das trifft es einfach perfekt, weil auch aus europäischer Sicht, ist es halt einfach so bekloppt, wenn man überlegt, die EU und Polen sind sowieso im Clinch, die ganze Zeit. Und jetzt auf einmal passiert irgendwas und dann heißt es von der EU, ja, wir dürfen Polen nicht in den Rücken fallen, wir müssen dahinter stehen und bla bla bla. Wo teilweise schon irgendwie vom NATO-Bündnis gesprochen wird, was ich sehr scary finde.
Ach, die EU will einfach konsequent keine Menschen aufnehmen, meiner Meinung nach. Das ist ja nichts Neues.
Nee,
also
leider
sehen
nicht.
Wir in Moria, das sehen wir an anderen Orten und jetzt ist es halt ausgerechnet an der polnischen Grenze.
Ja.
Die führen einfach ihr Schema durch.
Ja, was konstant. Ich glaube ich daran am meisten buggt, also was mich am meisten stört an der ganzen Situation, ist halt einfach, dass man in diesem in Anführungsstrichen sicheren Schiff der EU sitzt und halt einfach dabei zuguckt, wie Menschen leiden, die dafür nichts können, sondern objektifiziert werden für eine ganz andere Sache. Und das ist einfach traurig, das muss sich ändern und ich bin manchmal ein bisschen verloren darin, wie man irgendwas tun kann.
Und bei mir ist es einfach immer das Motto, Leute, denkt dran, das sind Menschen da und vor allem einfach immer und überall Refugees welcome. Wir sprechen über Polen und die politische Situation da aktuell. Und wir beobachten zurzeit, nicht nur zurzeit, sondern auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, vor allem seit die PiS regiert, eine Radikalisierung der Menschen dort. Und wir haben uns gefragt, wo kommt diese Radikalisierung eigentlich her? Und ich habe ein bisschen überlegt, und zwar hatte Polen ja eine ziemlich lange Geschichte von sozusagen territorialen Schwierigkeiten. Das heutige polnische Gebiet wurde zum Beispiel mal zwischen Österreich und Ungarn aufgeteilt. Dann kam natürlich die NS-Zeit und dann fielen danach noch ehemals polnische Gebiete nach dem Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion und so weiter. Also eine sehr instabile Situation sozusagen für das Gebiet Polen an sich und umso stärker ist jetzt der Patriotismus in Polen verbreitet, sozusagen, das ist jetzt hier unser Land und das lassen wir uns von niemandem wegnehmen.
Ja, und ich meine, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und das so ein bisschen Revue passieren lässt, was alles so in der Geschichte Polens passiert ist mit diesem Land, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es irgendwo sehen, dass das passiert, also dass da so ein aus Angst, sowas wieder zu verlieren, das überkompensiert wird in so einem sehr großen Nationalstolz und wir halten an unseren Werten fest, weil wir sind das Volk.
Ja.
Und ist natürlich trotzdem scheiße.
Absolut, ohne Frage.
Und das ist halt nicht mal so nur die letzten Jahre gewesen. Ich meine, ich erinnere mich als Kind noch an Situationen, wo ich dann erzählt habe, ja, okay, ich wohne in Deutschland, bla bla, wo mir der Hitlergruß gezeigt wurde. Also da ist schon immer ein sehr hohes Potenzial an rechter Radikalisierung gewesen. Und die PiS gibt natürlich immer mehr Öl ins Feuer dazu, um das zu befeuern und stärker zu machen.
Total, das sieht man ja auch an den LGBTIQ-freien Zonen. Und ich habe auch zum Beispiel, als ich in Polen war, 2019, da war ich in Wodzisław Śląski, das ist der Ort, an dem meine Großeltern wohnen. Und ich war zufällig da in der Stadt auf dem Flohmarkt und dann sehe ich da auf einmal eine Pro-Life-Demo da rumlaufen. Niemand hat irgendwie Widerstand geleistet. Die sind da einfach random durchgelaufen mit so Schildern wie das ungeborene Kind, das hätte dein Bruder sein können. Oh, solche Sachen. Oder wir sind für das Leben, nicht gegen das Leben. Und solche Sachen. Und halt, also niemand hat irgendwas gesagt. Und ich stand da nur ganz fassungslos und dachte, ich will irgendwas sagen, aber andererseits hatte ich einfach Angst, von irgendwelchen Rechtsextremen angegriffen zu werden. Man weiß es ja nicht.
Das Ding ist ja auch einfach, gerade bei dieser Pro-Life-Diskussion, da spielt ja nicht nur so Radikalisierung eine Rolle, sondern halt auch einfach die katholische Kirche. Man muss mal überlegen, Polen ist ein Land, was hauptsächlich katholisch ist. Und da kommen halt auch super große Probleme her, deswegen auch sehr viel Homofeindlichkeit oder generell diese LGBTQ-freien Zonen. Es hat sehr viele Gründe, warum Polen so einen guten Nährboden für rechte Radikalisierung hat.
Ja, und wo sich die Rechtsextremen in Polen natürlich auch immer oft mobilisieren, ist beim Marsch zur Unabhängigkeit Polens, der jedes Jahr am 11. November in Warschau stattfindet. Und der wird halt sehr gerne von Rechtsextremen genutzt. Die sind da in sehr großen, sogar internationalen Blöcken. Da sind italienische Gruppen teilweise sogar dabei und auch andere Nationalitäten. Und diese Gruppen sind auch natürlich ganz klar anti-Peace. Ich meine, die Peace ist schon schlimm genug an sich, aber die sind noch mal gegen die, weil die denen nicht rechts genug sind sozusagen. Und bei diesen Demos ist das dann halt so, dass bürgerliche Familien da mitlaufen. Die sind dann halt so ein bisschen patriotisch. Aber dadurch, dass die dann halt mit Nazis auf dieser Demo mitlaufen, wird das ganze rechte Gedankengut natürlich normalisiert.
Ja, und man muss auch mal überlegen, jetzt gerade letztes Jahr auf diesem Marsch sind ja auch tatsächlich Balkone abgefackelt worden von diesen demonstrierenden Leuten, nur weil sie eine LGBTQ-Fahne aufgehangen haben. Mhm. Oder was auch immer. Die haben halt natürlich auch einen Plan, wo diese AktivistInnen wohnen. Mhm. Die räumen diese Wohnungen an diesem Tag und dagegen wird halt nicht wirklich viel gemacht. Also ich habe nie das Gefühl, wenn ich Videos von diesen Märschen sehe, dass wirklich Polizei anwesend ist oder geschweige denn irgendwie dagegen vorgeht.
Und das ist nicht nur bei den Demos, das fällt mir auch gerade ein, an der polnisch-belarussischen Grenze, wo ja die Geflüchteten gerade ausharren müssen. Da sind natürlich auch NGOs und Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel dabei. Die haben keinen direkten Zugang zu den Leuten, aber sind dann halt im Gebiet drumherum und haben dann da zum Beispiel ihre Autos geparkt. Und die wurden natürlich auch schon demoliert. Ja. Also da, man sieht so in jeglicher Hinsicht, da ist irgendwie...
Ich habe irgendwie gerade jetzt, also schon immer eigentlich, aber jetzt umso mehr manchmal das Gefühl, dass so Polen als Volk oder als diese radikalisierten Menschen gerade so in jegliche Richtung ausschlagen, weil sie auch mal Macht haben wollen. Eben aufgrund, um wieder auf die Geschichte zurückzukommen, um auch einfach mal sagen können, wir sind auch stark. Wir wurden die ganze Zeit eigentlich total verarscht und gefühlte Kriege wurden auf unserem Rücken ausgetragen und jetzt sind wir dran. So, ich will es nicht so überdramatisieren, aber manchmal kommt es mir schon so vor.
Ich finde es einfach nur hart und ich hoffe, dass es sich irgendwann ändert. Ich bin sehr pessimistisch, aber wir können nur hoffen.
Dicke, fette Triggerwarnung. Im nächsten Beitrag geht es um Mord und Queerfeindlichkeit.
Wolność, równość, aborcja na żądanie. Das bedeutet auf Deutsch Freiheit, Gleichheit und Abtreibung auf Anfrage. Und unter diesem Satz steht der Kampf gegen die Beschneidung des Rechts auf Schwangerschaftsabbrüche in Polen. Dieser Kampf wird seit Jahren von FeministInnen und Queers gegen die rechtsnationalistische Regierung und den Einfluss der katholischen Kirche in Polen geführt. Letztes Jahr hatten die Proteste für sichere und legale Schwangerschaftsabbrüche ihren Höhepunkt, als durch das neue verschärfte Abtreibungsgesetz in Polen Schwangerschaftsabbrüche quasi unmöglich gemacht wurden.
Aufgeben ist aber keine Alternative für Betroffene und alle, die sich ihre Selbstbestimmung zurückholen wollen. Der Kampf für Selbstbestimmung in Polen bedeutet, einen fest etablierten, gewaltvollen, patriarchalen Konsens zu brechen. Erst vor kurzem ist eine Frau und ihr Kind gestorben, da die Ärzte nicht sie, sondern ihr Kind retten wollten. Redakteurin Marta Blumenthaler hat mit verschiedenen Betroffenen und Aktivistinnen über die bedrohliche Lage in Polen gesprochen.
Das warum, immer wieder warum, Patriarchat, wir versuchen den Patriarchat irgendwie zu zähmen, aber Wir sind noch weit weg vom Ziel entfernt.
We change everything.
The patriarchy doesn't sleep.
Im letzten Jahr wurde das Abtreibungsgesetz in Polen erneut verschärft. Das bedeutet, dass Schwangerschaftsabbrüche in Polen mittlerweile komplett kriminalisiert sind. Ich habe ein Jahr lang in Krakau miterlebt, wie die Selbstbestimmung von Frauen und Queers immer mehr von der rechtskonservativen Peace-Partei und der einflussreichen katholischen Kirche eingeschränkt worden ist. Ich war auf Protesten, die von fundamentalistischen Abtreibungsgegnerinnen gestört worden sind. Ihre Position war deutlich. Schwangerschaftsabbrüche seien Mord und die LGBTQ-Community mache Schulkinder pädophil. Das alles ist nur ein Ausschnitt, aber harsche Realität in Polen. Das ist auch die Lebensrealität für Polinnen, die einen Abbruch machen wollen. Luise, die einen Freiwilligendienst in Krakau gemacht hat, erzählt von ihren Erfahrungen mit der Pille danach in Polen. Eine Freundin habe ihr geholfen, bei einer Beratungsstelle durchzukommen. Dann
wurde sie dann endlich zu einer Ärztin, wohlgemerkt, durchgestellt. Welche dann nach Erklärung der Situation sehr schnell quasi abgelehnt hat, uns dieses Rezept auszustellen und das aufgrund von Ideologie.
Luise hat dann auf andere Wege zurückgreifen müssen und musste sich die Pille danach über illegale Wege besorgen.
Also wenn man nicht in der privilegierten Situation ist, mit Euros nach Polen zu kommen und keine Polin zu sein oder zumindest nicht komplett, dann steht man da vor einer Mammutaufgabe, sich die Macht über den Körper zurückzuerlangen. Und das fand ich sehr, ja, ich fand, das hat schon, das sagt vieles, diese zwei Situationen für mich über diese Repression im polnischen Staat aus.
Bei Luises Situation handelt es sich zwar nicht um einen Schwangerschaftsabbruch, jedoch ist sie exemplarisch für den polnischen Umgang mit reproduktiven Rechten. Die feministischen Kollektive Ciocia Basza und Dziewuchy Berlin helfen Menschen, die sich in Situationen wie Luise damals befinden. Ciocia Basza ermöglicht Polinnen, einen Abbruch im Ausland, zum Beispiel in Berlin, durchführen zu lassen. Urszula Bertin ist in beiden Kollektiven aktiv. Urszula hat erzählt, wie groß das Netzwerk von Ciocia Basza mittlerweile gewachsen ist. Zu Ciocia Basza kommen Menschen
aus verschiedenen Orten in Polen, manchmal sehr weit nahe ukrainischer oder belarussischer Grenze, also ganz aus ganz Polen. Da gibt es keine Unterschiede, gibt es auch keine Unterschiede, welche, da sind manchmal sehr gut gebildete Menschen, sehr gut finanziell stehende Menschen, aber auch Menschen, die erst mal 18 geworden sind und dann ist passiert. Oder ja, das ist unterschiedlich, da aus jeder Schicht eigentlich.
Erst vor einem Monat ist in Polen wieder eine Frau verstorben. Das Kind war krank und war nicht mehr lebensfähig. Jedoch haben die Ärztinnen nicht eingegriffen, um keine formale Abtreibung einleiten zu müssen. Laut Urszula ist die fehlende Intervention durch die Ärztinnen mit der Angst vor Repression zu erklären. Sie sagt, dass der Tod der 30-jährigen Isabella Mord gewesen ist. Urszula geht trotz der ernüchternden Lage davon aus, dass die Peace nicht für immer in Polen regieren wird.
Und wir schaffen dann das. Wir schaffen das. Und da werden solche Fälle wie jetzt, die öffentlich gemacht worden sind, wie mit Isabella, das passiert nie wieder.
Trotz der unglaublich vielen Rückschläge, die Feministinnen wie Urszula Bertin im Kampf um Selbstbestimmung einstecken müssen, kämpfen die Polinnen weiter. Urszula und die Menschen von Ciocia Basza machen weiter, weil...
Das ist manchmal so mein Eindruck. Jedes Mal, wenn wir einer Frau, einer Person helfen, dann ist die ein kleiner Nagel im Sarg von Peace rein.
Ciocia Basza bietet Menschen mit Uterus also die Möglichkeit, sicher abzutreiben. Es ist mittlerweile ein großes solidarisches Netzwerk entstanden. Finanziert wird Ciocia Basza über Soli-Aktionen und Spenden. Laut Urszula finden sie im Kollektiv für jede Situation eine Lösung. Neben Organisationen wie Ciocia Basza und Dziewuchy Berlin wird der Protest gegen die misogynen Abtreibungsregeln von zahlreichen Aktivistinnen getragen. Alex war 2020, als die Proteste ihren Höhepunkt erreicht hatten, aktivistisch organisiert. Er fasst die Stimmung bei den Demonstrationen vom letzten Herbst so zusammen.
Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft verstanden hat, dass es nicht alleine ein Angriff auf Frauen war, sondern auf die Gesellschaft als Ganzes. Es war einfach eine riesige Solidarität zu spüren. Besonders die Solidarität zwischen der Frauenbewegung und der LGBT-Bewegung. Da waren einfach so viele LGBT-Aktivistinnen.
And specifically, this solidarity feeling between the women's movement and the LGBT movement. It was like so many LGBT activists in there.
Laut Alex sei der Grund für die große Solidarität zwischen beiden Communities, dass beide Gruppen von der rechtsnationalistischen Peace-Regierung diskriminiert und in ihren Rechten eingeschränkt werden. Auch sei diese Form der Solidarität besonders in Polen, da nach dem Fall der UdSSR, anders als in Nicht-Ostblock-Staaten, die feministische und queere Bewegung gemeinsam ihren Anfang gefunden hat. Beide sind also unweigerlich miteinander verbunden.
Man kann die feministische Bewegung nicht ohne die LGBT-Bewegung verstehen und die LGBT-Bewegung nicht ohne die feministische Bewegung. Beide werden gerade massiv angegriffen.
Das, was Luise, Urshula und Alex erlebt haben, ist Selbstbehauptung gegen eine misogyne und queerfeindliche Regierung und Kirche. Sie alle kämpfen dafür, dass polnische Menschen die Wahl haben, wenn sie schwanger sind. Sie kämpfen für sichere Wege und Lösungen, um Schwangerschaftsabbrüche in Polen oder im Ausland durchzuführen, damit keine mehr sterben muss.
Die Situation für Menschen aus Polen, die einen Abbruch machen wollen, ist rundum ernüchternd und wirkt aussichtslos. Stärker ist allerdings diese Solidarität zwischen der feministischen Bewegung und der LGBTIQ-Community. Gemeinsam kämpfen sie für das gute Leben ohne Angst. Das haben die Interviews gezeigt, auch wenn wir das Patriarchat nicht von heute auf morgen zerschlagen können. Menschen wie Urshula von Ciocia Bacha und Dziewuchy Berlin, Alex und Maria versuchen es nach und nach ein Stückchen abzuschaffen.
Informationen, wie Mensch solidarisch sein kann und Hilfsangebote wie Ciocia Bacha supporten kann, findet ihr auf unserer Webseite radioherz.de. Es gilt auch hier in Deutschland, Abbrüche zu entstigmatisieren. Auch wenn die Lage in Polen weitaus fataler ist als hier, muss uns bewusst sein, dass auch hier in Deutschland der Zugang zu Abtreibungen schwierig ist.
Ultraviolett.
Eine Stunde ist vorbei. Wir haben über die Situation in Polen geredet, was seit Jahren schiefläuft, was gerade schiefläuft. Und irgendwie sind wir trotz der ganzen Gespräche und Inhalte irgendwie nicht näher an einen Lösungsansatz gekommen, was traurig ist. Ja. Und das ist immer so mein Weltschmerz als einzelne Person, zu wissen, okay, es gibt nicht viele Dinge, die ich tun kann, aber es gibt einige Dinge, die man dann doch machen kann.
Ja, wenn ihr euch weiter informieren wollt über Ultraviolett hinaus, kann ich euch zum Beispiel Twitter-Accounts empfehlen, zum Beispiel von Grupa Granica. Das ist eine NGO, die die Situation an der Grenze beobachtet, also an der Grenze Belarus-Polen. Und die haben zum Beispiel auch zusammen mit anderen Bündnissen eine Kampagne gestartet, die übersetzt heißt, lasst uns die Menschen an der Grenze retten. Die freuen sich sicherlich auch über Unterstützung der einen oder anderen Art. Und ansonsten gibt es noch einen sehr guten Twitter-Account zu der Sache in Polen generell. Kapturak heißt der Twitter-Account. Der fasst immer ganz gut polnische Berichterstattung zusammen zu unterschiedlichen politischen Situationen. Also wenn man jetzt kein Polnisch kann und sich aber näher informieren will, dann ist Kapturak auf jeden Fall eine gute Adresse dafür. Und ansonsten zum Thema Schwangerschaftsabbrüche könnt ihr sonst auch gerne die AktivistInnen unterstützen, die Menschen in Polen bei Schwangerschaftsabbrüchen dann im Ausland quasi unterstützen, zum Beispiel Dziewuchy Berlin oder Ciocia Bacha.
Genau, und damit verabschieden wir uns auch. Ich bin Veronika Vierose.
Und ich bin Steffi Polnick und danke an Dorian Lehmkühler für die redaktionelle Unterstützung. Und wir sagen Tschüss.